Ostern ist ein Fest für mich der Veränderung. Ostern ist vielleicht das größte Statement, das man überhaupt machen kann, dass keine Lage aussichtslos ist und dass es immer die Möglichkeit gibt für Veränderung. Ich feiere heute ein 50-jähriges Jubiläum. Genau heute, vor 50 Jahren, war ich auf der Hensoldshöhe, Landeskirchliche Gemeinschaft, Gunzenhausen, da gibt es jedes Jahr die Osterkonferenz. In diesem Jahr war ich Teilnehmer. Klaus Vollmer war damals der Prediger und Evangelist. Und an diesem Sonntagabend, also in wenigen Stunden, hat mich diese Botschaft von Jesus, von dem, was er ist, wer er sagt, dass er ist, was er für mich bedeuten kann, hat mich derart ergriffen, dass ich, und das machte man damals so, da geht man nach vorne, wenn der Evangelist zur Bekehrung aufruft, wenn der Evangelist fragt, möchtest du dein Leben Jesus anvertrauen, möchtest du dein Leben in die Nachfolge Jesu stellen, dann musste man aufstehen und nach vorne kommen. Im Grunde ist das, manchmal denkst du, das ist eine Zumutung, aber gemessen an der Entscheidung und an der Tragweite dieser Entscheidung ist das vielleicht der kleinste Schritt, die kleinste Geste, die du aufbringen kannst, aufzustehen und nach vorne zu gehen, um einfach deutlich zu machen, ja, das will ich wirklich. Das mache ich nicht nur heimlich für mich in meinem Kämmerchen, in der ganzen Stille und das soll niemand mitkriegen und dann probiere ich das mal aus, bloß dass das niemand mitkriegt, sondern das ist dann schon ein echtes, sichtbares Zeichen, dass du nach vorne gehst und natürlich auch dann ein Gebet sprichst und möglicherweise auch noch Gebet bekommst. Ich bekam dann jemanden zugeteilt, der hat mit mir gebetet, der hat mir eine Bibel geschenkt und auch das Datum reingeschrieben, wann das war, genau heute vor 50 Jahren. Ihr seid Nutznießer dieser Entscheidung, oder? Wie cool ist das? Deswegen feiere ich jetzt jeden Sonntag, jeden Ostern auch besonders, weil es einfach so ein tolles Fest ist. Aus unserer Perspektive. Aus der damaligen Perspektive, wenn wir uns in die damalige Zeit hineinversetzen, war es die schiere Katastrophe. Wir haben ja diese Leidenszeit ein bisschen vielleicht miterlebt, wenn du schon Jesus nachfolgst oder gläubig sozialisiert bist, Karfreitag, die Kreuzigung, Grablegung und so. Und es war tatsächlich am Sonntagmorgen keiner am Grab gestanden und hat rückwärts gezählt. 3, 2, 1, Stein weg, Jesus raus, bam, so, nee, niemand war da gestanden, alle haben sie sich versteckt, es waren alle voller Angst, alle waren sie verzweifelt, desillusioniert, hoffnungslos, weil offensichtlich, wenn Jesus wirklich der gewesen ist, der gesagt hat, der Messias, der König, Messiasse, Könige, sterben nicht, schon gar nicht so, wie Jesus gestorben ist am Kreuz. Und es gab damals, und das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen führen, keine Kirche, es gab damals keine Christen, es gab damals keine Bibel und es gab damals keine Gläubigen. Und da kann sich schon die Frage aufdrängen, warum feiern wir das heute noch, wenn die damalige Situation so dermaßen katastrophal war? Und die Jünger, die waren auch alle irgendwie auf Abwägen inzwischen. Petrus hat überlegt, ob er in sein Business wieder zurückgeht. Thomas hat gesagt, ach, das bringt sowieso nichts. Keiner wollte weitermachen. Keiner wollte diese Bewegung, diese Jesus-Bewegung irgendwie am Leben halten. Und die Frage, wenn du mal nachdenkst, ist, wie ist denn das zu erklären, dass wir heute noch Jesus erleben? Wie ist das zu erklären, dass wir heute hier zusammensitzen und Ostern feiern, die Auferstehung unseres Herrn? Und genau das ist die Erklärung, ich habe es mir schon jetzt vorweg gesagt. Unser Glaube gründet im Grunde nicht, und jetzt sage ich was Gefährliches, ich kläre das gleich noch auf der Bibel. Wir erfahren aus der Bibel, was wir heute uns erzählen, was wir heute feiern. Aber da gründet unser Glaube nicht drauf. Und damals gründete der Glaube auch nicht drauf. Der Glaube gründete auf einem Ereignis, nämlich auf der Auferstehung. Und das hat es rumgerissen. Da waren Menschen, und wir erfahren natürlich jetzt heute in diesen Dokumenten der Bibel, in diesen einzelnen Büchern von Augenzeugen, von Menschen, die vor Ort gewesen sind. Deswegen heißt unsere Serie auch noch bis Ostern Augenzeuge, weil wir, und das muss man sich auch neu klar machen, da berichten uns Menschen sehr authentisch, was sie persönlich erlebt haben. Augenzeugen. Und diese Menschen, die uns das berichten, haben erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Jesus ist ihnen begegnet. Und der Glaube, wenn du das mal in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes mal nachliest, auch in der Apostelgeschichte dann, der Glaube kam aus der Begegnung mit dem Auferstandenen. Da kam der Glaube. Und vor 50 Jahren war es Klaus Vollmer in dieser Zionshalle oder Auferstehungshalle, wie die damals hieß, auf der Henselshöhe, vielleicht sind einige aus der Landeskirchengemeinschaft, kennen den Ort. Klaus Vollmer hat mir damals Jesus so vor Augen gemalt, dass ich tatsächlich eine Begegnung mit diesem Jesus hatte. Ich habe von ihm gehört, aber es war mehr als nur von ihm zu hören. Wie ist das möglich? Das ist deshalb möglich, weil er lebt. Wir haben es gerade in diesen vielen schönen Liedern gesungen, weil er lebt, weil er auferstanden ist und weil er lebt. Ein Ereignis, das sie mit eigenen Augen sahen. Und es war nicht ein Buch, das eine Veränderung gebracht hat. Es war nicht irgendeine Kirche, die eine Veränderung gebracht hat, sondern es war ein Ereignis. Und dieses Ereignis hat Veränderung gebracht, hat im Grunde alles umgedreht, alle Hoffnungslosigkeit in Hoffnung, alles Tod in Leben, allen Fluch in Segen, alle Sünde in Vergebung, alles umgedreht. Auf jede Frage, alles, was uns beschwert, hat Jesus eine Antwort gegeben. Im Übrigen, in kleiner Klammer, wenn du in irgendeiner Weise mit irgendeinem Problem kämpfst, dann lohnt es sich schon mal einfach die Geschichte der Kreuzigung Jesu zu meditieren, weil Jesus hat in all den Punkten, in denen du leidest, gelitten, damit du frei sein kannst. Bis hin zu, dass er verraten wurde. Und wie oft sind wir von Freunden, von Familie, von Menschen verraten worden? Und Jesus wurde verraten, damit wir in diesem Verrat Heilung bekommen. Jesus wurde bloßgestellt, damit wir in unserem Bloßgestelltsein Heilung bekommen. Jesus wurde verlassen, damit wir in unserer Verlassenheit Trost bekommen. Also wenn du irgendwie mal sagst, ich brauche Hilfe, du kannst dort am Kreuz, wenn du das meditierst, kannst du alles finden, was dir jemals irgendwie unterkommt, wo Jesus für dich gelitten hat, damit du heil wirst. Und das große Thema von Ostern, das große Thema dieser Auferstehung Jesu ist Veränderung. Ich möchte es nicht so lassen, wie es ist, und der Vater hat gesagt, ich möchte es nicht so lassen, wie es ist, ich sende meinen Sohn und ich bringe Veränderung. Veränderung, vielleicht so tiefgreifend, wie es Abraham damals schon, unser Vater im Glauben, erlebt hat, als der Herr zu ihm gesagt hat, Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus. So eine tiefgreifende Veränderung. Und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann ist Abraham zu Sarah gegangen und hat gesagt, Sarah, Gott hat gesagt, wir ziehen um. Und das ist ein Schock für alle Frauen. Ihr könnt das nachvollziehen. Haben uns gerade so schön eingerichtet, haben gerade die Gardinen genäht, haben gerade alle Möbel so gekauft, dass es uns gefällt. Wir ziehen um. Okay, wenn es sein muss, wo ziehen wir denn hin? Ja, das weiß ich noch nicht. Packen wir schon mal zusammen. Wir ziehen einfach mal los. Wir werden schon sehen, wo wir hinkommen. Veränderung. Eine schöne Geschichte, aber keine einfache Sache. Es ist keine einfache Sache, Veränderung in unser Leben hineinzulassen. Es ist keine einfache Sache, von den Dingen zu lassen, die uns zerstören. Es ist keine einfache Sache, anders zu denken, als wir bisher denken. Negative Gedanken. Es gibt Menschen, die diesen Gottesdienst, den du heute erlebst, als negativ erleben. Und das ist okay so, das dürfen sie. Sie dürfen es als negativ erleben. Dann bekomme ich diese Information und dann muss ich aber für mich sagen, lasse ich mich davon jetzt runterziehen? Lasse ich dieser Stimme in meinem Herzen Raum? Gebe ich diesen negativen Gedanken in meinem Kopf Raum? Oder schaue ich auf Jesus und sage, Jesus, was sagst du denn? Vater, was sagst du denn? Und der Vater sagt, ohne Frage, du bist mein geliebter Sohn. Es gefällt mir. Aber es ist schwer. Es ist schwer, Veränderung in deinem Leben zuzulassen. Es ist schwer, die Prioritäten neu zu setzen. Es ist schwer, gerade als du in den Opferkorb hineingegeben hast und das Thema Geld ist ein Riesenthema, weil da deine ganze Existenz dran hängt. Es ist schwer, Gott zu vertrauen. Wir halten dran fest an Dinge, die wir nicht festhalten können und lassen Dinge los, die wir eigentlich festhalten müssten. Und es ist schwer, da Veränderungen in unser Leben hineinzulassen. Insofern ist die Einladung, die Jesus hier bringt, schon eine gewaltige Einladung, aber es ist richtig, richtig schwer, unsere religiösen Vorstellungen aufzugeben und neu zu denken. Unsere Entscheidungen zu überprüfen, sind diese Entscheidungen jetzt Entscheidungen, die zum Leben führen oder sind das Entscheidungen, die mich in den Abgrund führen? Unsere Lust, unsere ganzen Antriebe. Gott möchte, und das ist die Botschaft von Auferstehung, Gott möchte Veränderung in dein Leben hineinbringen. Und zwar Veränderung zum Guten. Denn wir alle, jeder von uns, ist im Grunde von Tod bedroht. Die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 100%. Das verdrängen wir, davor haben wir Angst. Aber es gibt ja schon, bevor wir final irgendwann sterben, kleine Tode, die wir sterben, Krankheiten, Menschen, die von uns gehen, Unsicherheiten. Schicksal, alles, was so um uns herum ist. Und es ist sehr schwer, da immer wieder Gott zu vertrauen und zu sagen, Jesus, du bist es, der mir hilft. Du bist es, dem ich nachfolgen will. Du bist die Antwort. Du bist letztlich alles, was ich habe, denn darauf läuft es am Ende heraus. Die Frage, die Jesus da am Ufer stellt, als er Fische gegrillt hat und Frühstück gemacht hat für die Jünger und dann der Petrus da saß, der zerknitterte kleine Petrus und das so versenkt hatte in seiner Beziehung zu Jesus, da macht Jesus ihm keine Vorwürfe, sondern er fragt ihn die zentrale Frage, die Gott dich auch fragt. Schon jetzt und irgendwann, wenn du vor ihm stehst, definitiv. Liebst du mich? Gott möchte uns befreien von enger Denkweise. Das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer, wenn du in einem Tal lebst, wo die Berge hoch sind und du praktisch nur, sagen wir mal, in 150 Meter, 300 Meter weit gucken kannst. Gott möchte dich befreien von Meinungen, die du hast, wo du sagst, ja, so muss das sein. Und dann sagt Gott, tatsächlich, ist das so? Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Warum muss das so sein? Wieso ist das so? Gott möchte uns befreien von Egoismus. Ich zuerst. Lass mich zuerst. Nee, heute habe ich keine Zeit, weil ich muss zuerst. Wie oft sagen wir das? Ich zuerst, ich zuerst. Und wie oft ärgern wir uns, wenn wir auf der Autobahn fahren und dann wird vorne die Spur verengt und einer hat es kapiert, das Reißverschlussverfahren, und fährt vor und du ärgerst dich, dass der sich da vorne reindrängelt. Der soll sich hinten anstellen, ich zuerst. Und viele andere solche Situationen. Es gibt jemanden, der Ostern dramatisch erlebt hat. Das ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist jemand gewesen, der sein Denken, sein Leben, alles, was er für wertvoll achtete, alles, was ihm wichtig war, in die Tonne treten musste. Sagt er auch irgendwann. Meine ganze Bildung, meine ganze Religiosität, meine ganze Weltsicht, alles, was ich hatte, alles, was mir wichtig war, kann ich in die Tonne treten. Es ist wertlos. Und warum, Paulus, ist es wertlos? Weil ich Jesus kennengelernt habe. Und er hat alles auf den Kopf gestellt. Und ich habe Paulus gefragt, ich habe gesagt, Paulus, könntest du einfach mal so 2 Minuten uns kurz erklären, was du erlebt hast? Und mein Assistent hat es möglich gemacht, eine kleine Zeitreise. Lasst euch überraschen. Paulus, sag mal was.
Danke, Gottfried. Gerne richte ich ein paar persönliche Worte an euch hier in Amberg. Ja, ich bin Paulus oder hebräisch Shaul von Tarsus. Ich bin mir sicher, dass ihr die Geschichte von meinem früheren Leben kennt. Damals, als ich noch nach jüdischer Art lebte. Ich habe in dieser Zeit alles daran gesetzt, die Gemeinde Gottes zu verfolgen. Ich habe sie systematisch zerstört. Mein ganzes Herzblut steckte in den Traditionen meiner Vorfahren und ich war in meiner religiösen Karriere weiter als viele andere in meinem Alter. Aber schon damals, lange bevor ich irgendetwas davon begriffen hatte, hatte Gott sein Auge auf mich. Schon als ich noch im Leib meiner Mutter war, hat er mich erwählt. Aus reiner Großzügigkeit. Und dann, irgendwann, hat er eingegriffen. Und er hat mir seinen Sohn Jesus offenbart. Warum hat er das getan? Damit ich mit Freude den Menschen, die keine Juden sind, von Jesus, dem Messias, erzählen kann. Und was habe ich getan? Ich habe nicht gewartet. Ich habe niemanden um Rat gefragt. Ich bin auch nicht gleich nach Jerusalem gegangen, um mit den Aposteln zu sprechen, die schon vor mir unterwegs waren. Ich habe mich zunächst nach Arabien zurückgezogen. Später ging ich wieder nach Damaskus zurück. Aber es vergingen 3 ganze Jahre, bevor ich überhaupt nach Jerusalem ging. Und dort habe ich mich mit Petrus getroffen und mich mit ihm ausgetauscht. Nur 15 Tage war ich dort. Das waren für uns beide ganz besondere Tage. Außer Jakobus, dem Bruder unseres Herrn, habe ich keinen weiteren Apostel gesehen. Und ich versichere euch, das ist die reine Wahrheit. Danach begann ich meinen Dienst in Syrien und in Zilizien. Und obwohl ich inzwischen schon eine ganze Weile unterwegs war, kannte mich in den Gemeinden Judäas niemand persönlich. Sie wussten nur das eine. Der Mann, der uns früher verfolgt hat, predigt jetzt die Botschaft, die er damals zerstören wollte. Und was war ihre Reaktion darauf? Sie priesen Gott. Wegen mir. Was das für euch genau bedeutet, wird euch jetzt Gottfried noch etwas genauer erklären.
Ja, Ja, vielleicht ein klein bisschen gruselig, aber ich habe es total gefeiert. Paulus erlebt den Auferstandenen. Seine Geschichte wird viermal erzählt, dreimal in der Apostelgeschichte. Wahrscheinlich deshalb, weil sie so bemerkenswert ist. So ein Riesen-Change. Er sagt, ihr habt bestimmt davon gehört, ich muss es jetzt nicht nochmal einzeln erzählen. Das im Übrigen, was er da sagt, ist da ein Zitat aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 24. Das frühere Leben von Paulus war ein Leben voller Leidenschaft, voller Erfolg. Er war überhaupt nicht rebellisch, er war total angepasst, kam aus einer sehr hochstehenden Familie, war voll auf der religiösen Schiene, er war Pharisäer, er war Rabbi, er war bei den besten Professoren, hat er studiert. Also mit Harvard-Abschluss, theologischer Abschluss von Harvard oder aus Tübingen oder was heute hier in Deutschland als besonders klangvoll gilt. Das war sein früheres Leben. Und dieses frühere Leben hat ihm eine Perspektive gebracht, die für uns völlig unverständlich ist, für ihn aber schon logisch. Denn dieser Jesus, der hat ja, und wir haben das in diesen letzten Sonntagen besprochen, und wenn du die Predigten hören möchtest, du kannst unsere App runterladen und alle Predigten auch anschauen und nochmal nachverfolgen. Das Problem ist ja nicht, dass Jesus Menschen geheilt hat oder Brot vermehrt hat oder sonstige Dinge, Stürme gestillt hat oder sowas. Das ist ja nicht das Problem gewesen, sondern das Problem war, dass er gesagt hat, ich bin Gott. Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin mehr als Abraham, ich bin mehr als Mose, ich bin mehr als die Propheten und alles, was ihr kennt. Und der Paulus war ein guter Theologe, ein exzellenter Theologe, vielleicht der beste Theologe, den du überhaupt je treffen kannst. Aber er hatte keine Beziehung zu Gott. Und er dachte, in dem, was er tut, tut er Gott einen Gefallen. Das hat er sich so ausgedacht aus den Schriften und aus allem, was er so gelesen hat. Hat er gedacht, das muss zerstört werden. Und ihr könnt in der Geschichte der Apostelgeschichte, das ist das Buch, das nach den Evangelien direkt anfängt, Apostelgeschichte, könnt ihr lesen, wie Paulus das gemacht hat, wie fürchterlich das war. Und jetzt ist er mit Briefen und Vollmachten unterwegs, um die Gemeinde in Syrien, in Damaskus, zu zerstören. Und dann gibt es eine große Wende in seinem Leben. So wie es vor 50 Jahren bei mir eine Wende in meinem Leben gab. Es gab schon eine gewisse Richtung damals. Ich war auch schon konfirmiert, religiös irgendwie ein bisschen gebildet, aber ich hatte keine Beziehung zu diesem Jesus. Dieser Jesus war für mich irgendwie so, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, einfach so da, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm. Und dann passiert Folgendes: Jesus schreitet ein und fragt den Paulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Der auferstandene Jesus erschüttert den Paulus. Und er sagt das ja gerade aus vollkommener Großzügigkeit, aus vollkommener Gnade. Und die Begegnung mit Jesus stellt tatsächlich auch da alles auf den Kopf. Wir denken, wir müssen irgendetwas tun. Wir denken, wir müssen irgendjemandem gefallen, wir müssen Gott gefallen, wir müssen beten, wir müssen dies, wir müssen das und kriegen noch alles Mögliche aufgeladen von Religion und von Verwandten und von unserem sozialen Umfeld, was man alles müsste. Und Paulus hat das auch so gedacht und er hat dann erlebt, ich erlebe Gnade nicht, um irgendetwas zu tun, sondern Gott hat es getan. Gott handelt an mir. Das, was Karfreitag passierte und Ostersonntag seinen Finalen hatte. Das war völlig unabhängig von dir. Da konntest du nichts dazu tun und kannst es auch jetzt nicht mehr ändern. Gott hat souverän gehandelt. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, Jesus, verändere du auch mich. Komm du in mein Leben hinein. Ich möchte dich erleben, aber nicht als irgendeine historische Figur, sondern als jemand, der heute hier ist und heute zu mir spricht und heute mit mir eine Beziehung eingehen möchte. Und der Paulus, der lässt einen Vers aus dem Jesaja, Propheten Jesaja aus der hebräischen Bibel anklingen. Da heißt es, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Also so viel zum Thema, wann entsteht Leben. Ich habe dich schon gekannt, ehe dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir alleine zu dienen. Ich kenne dich. Ich weiß genau, wer du bist. Und ich habe dich zuerst geliebt. Noch bevor du irgendwie irgendetwas Bewusstsein hattest, wurdest du schon von mir geliebt. Ich liebe dich. Und Gott hat dann auch diesen Paulus natürlich eine Zeit gewähren lassen. Und manchmal ist es so, dass wir einfach auch unsere Zeit brauchen, dass wir das nicht sofort schnallen. Auch vielleicht heute, wenn du hier drin sitzt, denkst du dir, check ich gerade nicht. Das braucht vielleicht schon auch noch Zeit. Beim Paulus hat es Zeit gewartet, aber dann hat Gott eingegriffen. Dann war der Zeitpunkt gekommen, dann hat Gott gesagt, so jetzt, Paulus, lass dich von mir lieben. Und jetzt war plötzlich Jesus das Zentrum, nicht Paulus. Und das ist zum Beispiel auch eine große Veränderung, die du in deinem Leben erfahren darfst und erfahren kannst, aber die nicht einfach ist. Wir denken immer, wir sind das Zentrum allen Seins. Ich habe Hunger, ich bin müde, ich habe dies, ich habe das. Diese Haltung führt nicht zum Leben. Aber wenn Jesus das Zentrum ist, wenn wir uns fragen, Jesus, was möchtest du, was tust du gerade? Wenn du jemanden begegnest, warum begegne ich diesen Menschen, Jesus? Was möchtest du diesen Menschen durch mich mitteilen? Hass, Ablehnung, Verachtung, Wut, Geschrei, Zorn, meinen ganzen Stress? Oder was möchtest du, dass dieser Mensch bekommt von dir? Jesus ist das Zentrum, nicht mehr ich. Und dann, witzig, ihr könnt das im Galaterbrief nachlesen, wo er das schreibt, was er da gerade in der Zeitreise quasi gesagt hat. Er hat sich zunächst einmal nach Arabien zurückgezogen. Das ist wichtig, weil diese Veränderung auch vor 50 Jahren, als ich mich entschieden habe dass sich so zusammengegriffen hat, Gott hat sich mir offenbart und ich habe Ja gesagt, da war ich ja immer noch, wie alt war ich da, 14, war ich immer noch 14, Teenager, 14. Und das mit der Veränderung dauert noch heute an. Das Lernen dauert noch heute an. Die letzten 50 Jahre bin ich aus dem Lernen und aus dem Verändern nicht rausgekommen. Und dann schenkte Gott mir eine Frau, das bedeutete Veränderung. Und dann schenkte Gott mir 4 Kinder, das bedeutete Veränderung. Dann schenkte Gott uns 45 Pflegekinder, das bedeutete noch mehr Veränderung. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und da braucht es diesen Rückzug nach Arabien. Vielleicht nimmst du das auch für dich mit. Freude an der Stille. Freude, dass du mal innehältst, dass du dich mal zurücknimmst, dass du mal über deine neue Freiheit nachdenkst und sagst, echt jetzt? Ist es das, was ich will? Ist es das, was ich machen muss? Warum? Und das könnte persönliche Stille sein, dass du einfach mal dich zurückziehst für einen Augenblick und nachdenkst. Das kann der Gottesdienstbesuch sein, wo du jetzt auch Gott anbetest und sein Wort hörst. Oder auch eine Möglichkeit, dass du dich zum Gebet zurückziehst und mit Gott ins Gespräch kommst. Arabien im Alltag. Er hat sich zurückgezogen, über sein Wort nachdenken. Das ist das Zentrale. Veränderung geschieht nicht, indem du einfach so weitermachst, wie du es bisher getan hast. Veränderung geschieht, indem du Neues denkst, neue Informationen in deine Gedanken hineinlässt, indem du dich fragst, das, was ich gerade denke, ist das überhaupt wahr, was ich denke? Oder ist es vielmehr das, was Gott über mich sagt, ist das wahr? Und wir werden da so leicht betrogen und es ist so subtil. Also zum Beispiel, als der Teufel bei Jesus war und gesagt hat, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring vom Tempel, weil Gott hat gesagt, er wird dich tragen, Engel werden dich tragen. Im Grunde eine coole Ansage, also eine Aufforderung, sich zu beweisen und eine Verheißung, die der Vater gegeben hat. Aber die Krux an der Stelle ist, wenn du Gottes Sohn bist. Das muss dich aufmerksam machen. Das ist doch überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich muss mich doch gar nicht beweisen. Ich muss doch niemandem irgendetwas beweisen. Ich bin doch Gottes Sohn. Und dann ist er nach Jerusalem gegangen. Ich versuche mir das vorzustellen, wie fantastisch das gewesen sein muss. Paulus und Petrus zusammen am Lagerfeuer. Und Petrus sagt, du, ich habe eine Menge gehört, erzähl mir mal. Wie ist denn dir Jesus begegnet? Wie hat er ausgeschaut? Was hast du erlebt? Paulus erzählt ihm, was er erlebt hat. Und dann sagt Paulus, du, aber Petrus, du musst mir auch deine Geschichte erzählen. Wie hast du Jesus erlebt? Und dann deswegen haben die 15 Tage gebraucht, ja. Zwei Männer, die sich ihre Geschichten erzählen. Ja. Und dann hat Petrus erzählt, ja du, ich bin da und habe gefischt und wir waren im Sturm und dann habe ich es voll reingelassen und dann hat Jesus mich wiederhergestellt und hat mich berufen. Und es gibt da überhaupt keine Einheitsbekehrung. Jedes Leben ist anders, individuell und muss erzählt werden. Und deswegen heißt es Apostelgeschichte. Und das bedeutet auch, dass deine Geschichte wichtig ist und du deine Geschichte ganz neu wertschätzen solltest. Alles, was du erlebt hast, möchte Gott gebrauchen zum Guten, um etwas Gutes daraus zu machen. Das ist die Botschaft von Ostern. Er möchte dich ganz gebrauchen. Erzähle deine Geschichte. Und jede Geschichte ist einzigartig. Aber das Gemeinsame jeder Geschichte, und wenn ich euch jetzt alle bitten würde, die schon Jesus nachfolgen, wie hast du Jesus erlebt, würde jeder eine eigene Geschichte erzählen. Das wäre fantastisch. Wir würden total uns freuen. Und das ist auch der Sinn so einer Kleingruppe, wenn wir euch einladen, in Kleingruppen sich zu versammeln unter der Woche. Dass ihr euch eure Geschichten erzählt, wie ihr Jesus erlebt habt. So ermutigend, so auferbauend. So persönlich, aber nicht privat. Die Begegnung mit Jesus ist persönlich, aber nicht privat. Sie muss auch weitererzählt werden. Und dazu war Paulus berufen. Paulus ist losgegangen nach Syrien und Zilizien und wo er überall hingegangen ist. Und jede Form der Berufung ist wichtig. Nicht nur die Berufung, hier vorne zu stehen und das Wort Gottes zu verkündigen, sondern deine Berufung, wo du gerade bist, an der Stelle, wo du gerade bist, als Lehrer, als Schüler, als Student, als Hausfrau, als Mechaniker, als Ingenieur, wo auch immer du bist. Gott hat uns eingeladen, ihn zu verkündigen durch unser Leben und Licht hineinzubringen, in die vielen, vielen Stunden, die wir nicht im Gottesdienst sind. Und deine Bitte heute, und das ist das Zentrum der Botschaft, ist, Herr Jesus, bitte verändere mich. Mach das zu deinem Gebet. Herr Jesus, bitte verändere mich. Es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ich brauche Veränderung. Das muss ich unter die Füße bekommen. Da möchte ich drüber stehen. Da möchte ich frei werden. Herr Jesus, bitte verändere mich. So kannst du Jesus, wenn du ihm nachfolgen möchtest oder schon nachfolgst, den ganzen Tag in dein Leben mit einbeziehen. Und du kannst erleben, wie er dich Stück für Stück frei macht. Immer wieder in Arabien, bisschen sich zurückziehen, bisschen nachdenken, neu probieren. Bisschen zurückziehen, bisschen nachdenken, neu probieren. Und kein Teil deiner Geschichte, wie auch immer gebrochen deine Biografie ist, kein Teil deiner Geschichte ist verschwendet. Denn der Vater sagt, ich werde alles zum Guten mitwirken lassen, wenn du mich liebst. Ich werde alles zum Guten mitwirken lassen, wenn du mich liebst. Und dann bist du frei, Jesus anzubeten. Dann bist du frei zu glauben. Dann bist du frei, die Dinge richtig zu stellen. Dann bist du frei, dich zu entschuldigen. Dann bist du frei, zuzuhören. Dann bist du frei, auf andere Menschen zuzugehen. Dann bist du frei, andere Menschen wahrzunehmen. Und warum ist das so? Weil wir dann das Herz des Vaters erleben, das er uns am Kreuz und in der Auferstehung deutlich gemacht hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das ewige Leben ist nicht, dass du für eine unübersehbare Zeit auf irgendeiner Wolke Luja singst. Das ist nicht das ewige Leben. Das ewige Leben ist, in Jesus Christus, mit Jesus Christus eine Beziehung zu haben. Das ist das ewige Leben. Mit Jesus Christus eine Beziehung zu haben, das ist das ewige Leben. Und das ewige Leben kannst du schon jetzt anfangen zu leben. Du brauchst nicht warten, bis du irgendwann mal vor ihm stehst, weil du gestorben bist, sondern du kannst schon jetzt vor ihm stehen und schon jetzt anfangen, dieses ewige Leben zu leben. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Nicht gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wenn du dich klein, schuldig, abgelehnt fühlst, dann redet nicht Jesus zu dir. Dann redet nicht der Vater zu dir. Dann redet nicht die Kraft der Auferstehung zu dir. Wenn du dich angenommen fühlst, wenn du dich geliebt fühlst, wenn du Hoffnung in dein Leben hinein hast, wenn du Perspektive hast, wenn du glauben kannst, dass Gott auch das Unmögliche möglich machen kann, dann redet Gott zu dir. Also ist Ostern eine Einladung. Willst du ihm vertrauen? Willst du ihm folgen? Und jetzt sitzen hier ganz viele Menschen, einige folgen ihm schon, einige folgen ihm noch nicht. Oder aus der Ferne, schauen aus der Ferne zu, sitzen noch so ein bisschen am Rand. Aber heute möchte ich dich herausfordern. Und zwar nicht nur dich, der du vielleicht das erste Mal, so wie ich damals vor 50 Jahren, eine Entscheidung getroffen hast, wo du das erste Mal gehört hast so richtig und gesagt hast, genau das will ich. Und dann stehe ich auf und gehe nach vorne. Musst du heute nicht tun. Musst nicht nach vorne kommen. Aber was ich möchte, dass du tust, ist, dass du aufstehst. Gleich, wenn ich das sage. Wir werden dann sowieso alle aufstehen, um das Vaterunser zu beten. Das heißt also, wenn du schon mal vorher aufstehst, könnte ja sein, dass du dich schon mal hinstellst, um das Vaterunser zu beten. Also muss dir nicht peinlich sein, wir werden nachher alle gleich stehen. Also es gibt auch kein Lied heute nach der Predigt, weil wir die schöne Musik schon am Anfang genossen haben. Das heißt also, jetzt bist du mit dieser Frage für dich einen Augenblick ganz alleine. Und vielleicht ist es für dich auch wichtig, der du schon länger Jesus nachfolgst, dass du sagst, ja, ich muss ihm neu vertrauen. Das ist zum Beispiel mein Learning aus der Krise der letzten 4 Wochen, die wir als Familie durchlebt haben. Und ich habe euch gesagt, vor 50 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen und vor 4 Wochen musste ich diese Entscheidung neu treffen. Ja, ich will dir vertrauen. Ja, ich will dir folgen. Also sag nicht, ich bin schon Christ, hab das schon abgehakt. Also hier steht einer vor dir, der ist eigentlich schon tausendmal abgehakt, hat der sowieso sogar professionell unterwegs ist als Christ. Ja, und selbst ich musste aufstehen und sagen, Herr, ich will dir neu vertrauen. Willst du mir dein Leben anvertrauen? Und willst du annehmen, was ich dir schenke? Meine Liebe, meine Veränderung. Das ist die Frage, die Ostern heute dir stellt, die der Vater, die Jesus dir heute stellen. Willst du Jesus als König in dein Leben lassen? Ich werde jetzt beten und in der Zeit kannst du dir das überlegen, ob du das willst. Und dann kannst du ganz leise aufstehen und wenn ich Amen sage, beten wir das Vaterunser, da stehen wir dann sowieso alle. Jesus, ich danke dir, dass du deine Liebe, deine uneingeschränkte Liebe, deine uneingeschränkte Annahme uns geschenkt hast, mir geschenkt hast. Und ich danke dir, dass ich erkennen durfte, dass du der König bist und dass ich dir vertrauen darf. Und Herr, ich möchte heute neu sagen, ich vertraue dir. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen und möchte, dass du König bist in meinem Leben, dass du der Herr bist. Nicht nur, dass du mich rettest und mir vergibst, sondern ich möchte dir nachfolgen, möchte dir ganz neu vertrauen. Und wenn das dein Gebet ist, dann steh jetzt auf. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.